Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Er ist der wohl bekannteste lebende Maler überhaupt und er ist der deutsche Maler. Einer, der es schafft, gegenständlich zu malen, ohne bloß abbildend zu sein, sondern die Dinge und ihre Erscheinung mit Fragen zu umgeben. Was sehen wir eigentlich? Wie lässt sich etwas abbilden? Und was ist das eigentlich, ein Bild? Und der es sogar schafft, historische Ereignisse zum Thema von Bildern zu machen, obwohl das im 20. Jahrhundert kaum möglich scheint. So beschreibt Gerhard Richter das selbst.
Es gibt ja wunderbare Bilder, die richtig Geschichten erzählen und Dramen und Morde. Die Kultur ist weg. Wir haben die Fähigkeit verloren. Wir können Fotos abmalen. Das ist schon dürftig genug. Und das fing zu meiner Zeit schon an, dass man das... Ich habe ja noch so eine akademische Ausbildung mit Handzeichnung und so und Aktmalen. Aber trotzdem kann nie ran an Tizian.
Gerhard Richter, heute wird er 90 Jahre alt und er ist auch deshalb so ein Ausnahmekünstler, weil es ihm gelingt, selbst die Gräuel des Holocaust zum Thema der Kunst zu machen, auch wenn sich das eigentlich verbietet. Jedenfalls scheint schwer vorstellbar, wie das überhaupt gelingen könnte. Gerhard Richter im Deutschlandfunk über die Schwierigkeit, nach und über Auschwitz zu dichten und zu malen.
Weder Gedichte sind wünschenswert, noch Berichte. Und mit den Bildern hat sich etwas geändert, dadurch, dass die Fotografie so viel besser ist. Weil die Fotos sind immer ungleich besser und informativer und richtiger. Die kann man auch nicht verändern. Das ist die Abbildung. Vollkommener geht's nicht.
Gerhard Richter hat Fotografien aus dem KZ Birkenau übermalt und so das Undarstellbare gezeigt und zugleich den Blick entzogen. Zum 90. Geburtstag von Gerhard Richter zeigt die Kunstsammlung Düsseldorf den Birkenau-Zyklus, der später nach Berlin in das Museum des 20. Jahrhunderts gehen wird. Auch in Köln, Dresden und Berlin gibt es Ausstellungen Porträts, Glas, Abstraktionen heißt die Show im Dresdner Albertinum. Die Neue Nationalgalerie Berlin zeigt seine Künstlerbücher. Carsten Probst hat beide Ausstellungen gesehen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob er denn tatsächlich auch Neues gesehen hat.
Beide Ausstellungen haben mich überrascht, allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Die Dresdner Ausstellung wurde von Gerhard Richter ja selber kuratiert und hat, wie ich finde, ja, einen fast sakralen Charakter, was man jetzt bei Richter auch in dieser Form noch nicht so kennt. Sie wirkt eigentlich fast wie eine Abschiedsausstellung. Überall finden Sie hier so angedeutete oder ganz direkte Memento Mori. Zum Beispiel so eine unscharfe Fotografie wirkendes Gemälde, das einen Totenkopf zeigt, in dessen Glasrahmen sich auch der Betrachter bzw. die Betrachterin spiegeln können soll. Oder dieses dunkle Selbstporträt von 1998, eigens jetzt für diese Ausstellung aus dem MoMA in New York geliehen. Das entstand in so einer privaten Umbruchssituation von Gerhard Richter und lässt ihn ja fast mit ängstlichem Blick so in die ungewisse Zukunft schauen. Und an der Stirnwand des letzten der drei Säle hängt sein letztes Gemälde, mit dem er 2017 ja auch das Ende seines malerischen Werkes offiziell verkündet hat. Dann im Raum mit den Familienbildern wird Geburt als Pendant zum Tod so nachdrücklich thematisiert. Überall finden sich quasi symbolische Andeutungen so einer bevorstehenden Transzendenz, ja bis hin zu den Glasarbeiten, die so eine Art ja Tunnel bilden, einen Übergangsraum geradezu markieren. Und dagegen ist also diese Berliner Ausstellung völlig anders. Die taucht noch einmal ein in den ja lebendigen Werkprozess. Sie rekapituliert in Richters Künstlerbüchern so seine Selbstreflexion seines künstlerischen Tuns, zumindest seit den 60er Jahren, also als er dann in Westdeutschland war. Und sie ist natürlich wegen der Künstlerbücher viel kleinteiliger, wegen eben dieser kleinen Exponate, aber eben auch nüchterner, konzentrierter auf den Kern von Richters Schaffen gerichtet. Und man sieht hier eigentlich nur ein großes Gemälde, das wunderbare abstrakte Atelier von 85, aber sonst ist es wirklich eine klassische Archivausstellung, denn aus den Archiven lässt sich doch immer noch sehr viel Material generieren, was man so bisher selten fokussiert hat bei Richter.
Also beide Ausstellungen versuchen eigentlich Richter etwas näher zu kommen, was ja gar nicht so einfach ist, denn er spricht nicht viel über seine Malerei. Er hält, glaube ich, sowieso nicht sehr viel davon, dass man sowas überhaupt verschriftlichen oder versprachlichen könnte, was er da tut. Beide scheinen ja irgendwie einen gewissen intimen Charakter zu haben, die mit den Skizzen und den Künstlerbüchern in Berlin, genauso wie die in Dresden. Aber Dresden ist dann vielleicht doch die intensivere, dadurch, dass man weiß, dass Richter hier selber eingerichtet hat?
Ja, die ist in jedem Fall eine intime Schau, die auch wirklich darauf zurückgeht, dass Richter hier selber offenkundig ein eigenes Statement über sich abgeben wollte mit dieser Ausstellung, die er am Modell kuratiert hat. Und auf der anderen Seite in Berlin geht es eigentlich mehr um Zeugnisse seiner Selbstreflexion, also schon beginnend mit seiner frühen Selbstinszenierung als Künstler, das Selbstporträt eben, so wie Sie schon sagten, als Versteckspiel seit den 60er Jahren. Sich selbst hat er hier eben auch nie als Maler, sondern als eine Art Bildermacher bezeichnet und eben damit auch immer so sein Autonomiestreben gegenüber ja, dem Publikum in heutiger Zeit manifestiert. Ich glaube, das ist der generelle Unterschied. Hier in Dresden auf der einen Seite der Versuch, eine Mitteilung an das Publikum zu machen und dort in Berlin auf der anderen Seite das Herausschälen seiner Distanzierung.
Richter ist ja ein Meister des Zeigens und Verbergens. Oft in einem Werk kommt beides sehr intensiv vor, sodass man sich die ganze Zeit die Frage stellt, was so ein Bild eigentlich ist und was es uns mitteilen kann über das, was wir drauf sehen oder ob das gar nichts damit zu tun hat, was wir vielleicht Wirklichkeit nennen könnten. Auch das ja meist eine Konstruktion. Diese ganzen komplexen Zusammenhänge, die spricht der Richter an. Wie gelingt es ihm denn sozusagen, das Bild von sich selber in der Schwebe zu halten und vielleicht auch uneindeutig zu lassen?
Das finde ich ganz interessant. Also wenn Sie schauen, was Richter in den letzten, ja, vielleicht 20 Jahren unternommen hat, um sein eigenes Erbe, seinen Nachlass gewissermaßen zu institutionalisieren, dann sehen Sie, dass er eigentlich nichts dem Zufall überlässt dabei. Also dieses Dresdner Richterarchiv ist eines, das er penibel selber mitkuratiert, die Dinge also quasi nicht einem wissenschaftlichen Sortierungsprozess überlässt, sondern erstmal vorsortiert, was er eben auch später aufbewahrt, dokumentiert haben will von sich. Und so kann man sich das auch mit der kuratierten Ausstellung in Dresden vorstellen. Das ist ein krasser Widerspruch zu dem Zufallsorientierten, das in seiner Arbeit jetzt auch beispielsweise in der Berliner Ausstellung immer wieder ganz hoch gehalten wird. Also dieses zufällige Aufnahmen verwenden, zufällige Ausschnitte, Zufallsprodukte von Klecksen auf Papier. Das sind zwei völlig gegenläufige Tendenzen in seinem Werk, die aber nicht unbedingt ein Widerspruch sein müssen, sondern sich eben auch darin zeigen, dass er quasi ein Bild vermitteln möchte, das gleichzeitig nicht festgelegt werden kann, sondern in seiner Aussage vielfältig bleibt. Und das irritiert ja quasi auch uns als seine Zeitgenossen immer wieder in gewisser Weise.
Vielleicht ist das ja auch Teil seines Erfolgs, seiner außergewöhnlichen Stellung, die er errungen hat unter den Künstlerinnen und Künstlern, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Wenn man heute die Feuilletons aufschlägt, und es geht ja eigentlich schon so ein paar Tage so, es wird noch ein paar Tage so weitergehen, dann liest man eigentlich überall von dieser Ausnahmestellung, die er nicht nur in Fachkreisen genießt, sondern eigentlich auch bei Menschen, die von Kunst gar nicht so viel Ahnung haben. Denen ist Richter auch ein Begriff. Woher kommt das möglicherweise, dass man sich auf ihn offenbar einigen kann?
Das ist, glaube ich, erstmal so gewachsen in den letzten Jahrzehnten. Das war ja nicht immer selbstverständlich. Auch gerade die Berliner Ausstellung zeigt natürlich seine Anfänge, als er als Künstler noch relativ unbekannt war. Er hatte im Westen ja auch in den Anfängen eine eher harte Zeit zunächst einmal der neuen Orientierung. Aber eben, was ich schon sagte, der Versuch von Richter, sein Erbe auch in irgendeiner Weise, seinen Nachlass zu sichern, der hat ihn in den letzten 20 Jahren in meiner Wahrnehmung immer mehr zu einem Museumskünstler werden lassen. Also er war natürlich auch schon vorher immer in den großen Museen zu sehen, aber seine Rückkehr nach Dresden zum Beispiel, erst zögerlich, dann umso entschiedener, dann jetzt die Leihgaben an die Nationalgalerie in Berlin, dieses riesige Konvolut. Auch diese enormen Freiheiten der Mitwirkung an seinen Ausstellungen, die ihm die Museen einräumen, da manifestiert sich doch der Wunsch da so nach einer Institutionalisierung des Nachruhms. Und das ist eben mit Blick so auf diese erwähnte Selbstdistanzierung von Werk und Öffentlichkeit schon bemerkenswert. Ich glaube, in diesem gespaltenen Selbstverständnis als Künstler trifft er einen Nerv der Zeit. Also, denn das kann wahrscheinlich vielleicht jeder irgendwie nachempfinden, dieses Bedürfnis nach Anerkennung auf der einen und ja, nach durchaus konservativen Werten vielleicht in der bürgerlichen Gesellschaft und dann nach Distanz auf der anderen Seite. Dadurch wirkt er eigentlich wie so der Zeitgenosse par excellence. Das wurde dann nach und nach eigentlich immer stärker gesehen. Und ich habe das Gefühl, trotz dieser hunderten Publikationen zu Richter in den letzten Jahrzehnten, wird es, glaube ich, noch eine Weile dauern, bis sein Werk dann auch jenseits seines riesigen Marktwertes natürlich zurzeit auch in der Wissenschaft, in den Museen mit einer Distanz betrachtet wird, die eigentlich in diesem Werk selbst begründet liegt.
Carsten Probst über Ausstellungen zum heutigen 90. Geburtstag von Gerhard Richter in Dresden und Berlin. Letzte Woche haben 350 Künstlerinnen und Künstler ein Statement veröffentlicht, das sich gegen die russische Aggression, so heißt es darin, gegenüber der Ukraine wendet. No War war das Statement überschrieben, das der Liedermacher Wolf Biermann und der Schauspieler Burkhard Klausner initiiert haben. Inzwischen haben die Literaturnobelpreisträgerinnen Hertha Müller und Svetlana Alexijewitsch Waffenlieferungen aus Deutschland an die Ukraine gefordert. Gleichzeitig ist die Diplomatie hektisch im Gange und es ist ja nicht leicht zu durchschauen, was der russische Präsident Wladimir Putin eigentlich erreichen will mit seinem Truppenaufmarsch. Leichter ist es, darüber zu sprechen, wie das aus ukrainischer Perspektive aussieht. Die Sängerin und Multi-Instrumentalistin Mariana Sadowska ist in Lviv in der Ukraine geboren und lebt seit rund 20 Jahren in Köln. Sie hat regelmäßig Kontakt zu befreundeten Künstlerinnen und Künstlern in der Ukraine und bereitet gerade einen Workshop mit Studierenden in der Ostukraine vor, wo sie Ende Februar auch hinfliegen will. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, ob ein Workshop in der Ostukraine gerade eine so gute Idee ist.
Ja, der war schon länger geplant. Das ist eigentlich auch ein Projekt, der Auswärtige Amt aus Deutschland finanziert, das im Rahmen Unterstützung der ukrainischen Kreativität. Und es sind geplant 2 Wochen Arbeit mit Studenten der Theaterakademie in Kharkiv, ganz im Osten. Und ich soll am 20. Februar fliegen. Ich habe schon Zoom-Kontakt mit Studierenden gehabt und die freuen sich. Und wir haben über Arbeit gesprochen und wir haben sehr starke Hoffnung, dass wir diese Arbeit machen werden dürfen.
Wie ist denn die Stimmung unter den Studentinnen und Studenten dort? Machen die sich viele Sorgen?
Also ich kann eigentlich sagen, nicht nur über Studenten, ich kann sagen über meine Freunde, Künstler. Also ich habe natürlich sehr viele Freunde, die Musiker sind, die Schriftsteller sind und Theatermacher und Macherin. Und die Stimmung ist so, dass man versucht, Ruhe zu bewahren, weiterzuleben, Anträge zu schreiben für die Projekte, die Proben weiterzuführen, Musik weiterzumachen. Gleichzeitig hat man sogenannte Emergency-Koffer gepackt, im Falle, dass man schnell evakuiert soll sein. Gleichzeitig erkundigen sich meine Freunde und Freundinnen, wo ist Möglichkeit, Schutz zu finden im Falle der Bombardierung. Was macht man mit Eltern und mit Oma und Opa im Falle der Kriegsausbruch? Und ich muss sagen, da zittere ich ein bisschen, aber manche meiner Freundinnen und Freundinnen, Künstler und Künstlerinnen, gerade nehmen Kurse an Selbstverteidigung und lernen, wie man mit Gewehr umgeht. Im Falle der Falle nicht einfach, um handeln zu können.
Ja, da scheint die Bedrohung ja doch eine sehr konkrete zu sein, die man da wahrnimmt und auf die man sich offenbar vorbereiten will. Wie ist denn die Sicht von ukrainischen Intellektuellen und Künstlerinnen auf Deutschland und die Pflicht? Es wird ja intensiv diskutiert, ob Deutschland in die Ukraine Waffen liefern soll oder ob das aus deutscher Sicht wegen der deutschen Geschichte keine so gute Idee ist. Was erwartet man von Deutschland?
Genau, also bei uns hier Ukrainer, die in Deutschland leben und auch Ukrainer in Ukraine, ist so eine Art gerade so ein Luft anhalten. Weil einerseits kriegen wir sehr viel verschiedene Unterstützung aus Deutschland, aber andererseits diese jetzt Narrative, die an Schuld wegen Zweiten Weltkrieg zurückgreift, finden wir also auf die Grenze von Zynismus, weil Zweiter Weltkrieg ist ausgetobt, gemordet, zerstört in Ukraine und Belarus und nicht nur in Russland, wie jetzt versucht immer zu sagen. Und wenn Deutschland Waffen verkaufen kann und Handel machen kann, wieso kann man zusehen, wie wir quasi unbewaffnet ermordet werden? Das verstehen wir nicht. Das verstehen wir auch nicht, wie stark diese russische Propaganda hier doch in Köpfen sitzt, wenn Leute so leichtsinnig sagen, das ist ukrainische Krise. Das ist keine ukrainische Krise. Das ist jetzt bedroht ist Demokratie. Und also so zum Beispiel, als in Köln und in Düsseldorf letzte Woche waren Demonstrationen und da standen zusammen Ukrainer, Belarusen, Georgien und Russen, auch russische Opposition, weil wir wissen, dass es geht jetzt um unsere Werte, um unser Überleben oder um die Diktatur wird gewinnen. Und deshalb eigentlich verstehen wir nicht diese Zögerung an Waffenlieferung. Und gerade Juri Andruchowitsch, Schriftsteller, hat sehr stark bittere Essay geschrieben, wo er ganz klar die Sachen benennt und verweist an diese unfassbare Einigkeit jetzt, die hier herrscht, in Frage Ukraine schutzlos liefern.
Die Situation ist ja nicht ganz leicht, weil auch nicht genau bekannt ist, wohin Wladimir Putin eigentlich möchte mit diesem Truppenaufmarsch. Jetzt gibt es intensive diplomatische Bemühungen. Sie haben uns geschildert, wie die Menschen in der Ukraine sich vorbereiten auf Eventualitäten. Wie ist denn Ihre Hoffnung? Wie sieht denn Ihre Prognose für die Zukunft aus? Gibt es einen Weg aus dieser Krise, der nicht Krieg heißt?
Ich bin Musikerin. Ich habe nicht die politische Lösung im Kopf. Meine Hoffnung ist, dass alle Länder werden jetzt und demokratische Länder werden jetzt sehr stark Putin klarstellen, dass seine Rechnung wird super hoch sein, dass Nord Stream wird in jedem Fall gestoppt sein, dass die Waffen und Unterstützung wird geliefert und dass er einfach das nicht wagt. Weil ich bin sehr, sehr sicher, er wird nicht beim Ukraine bleiben. Ihm geht es nicht um Ukraine, ihm geht es um Zerstörung unserer Welt.
Die Musikerin Marianna Sadowska über Hoffnung und Befürchtung im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Die Leipziger Buchmesse ist heute abgesagt worden, zum dritten Mal in Folge. Das war in den vergangenen Tagen schon vermutet worden. Es gab offenbar intensive Beratungen hinter den Kulissen zwischen Buchmessemachern und den Verlagen. Oliver Zille ist Direktor der Leipziger Buchmesse. Ich konnte ihn vor der Sendung sprechen und ihn fragen, warum es offenbar so schwierig war mit der Entscheidung und warum am Ende dann trotzdem die Absage stand.
Wir haben uns ja ganz bewusst für diesen Märztermin entschieden, im Sommer letzten Jahres beim März zu bleiben. Und alle waren sehr zuversichtlich, um nicht zu sagen, alle wussten, dass es ganz klar im März eine Buchmesse geben kann, dass es da noch eine Corona-Pandemie gibt, aber dass die beherrschbar ist. Im Spätherbst kam dann die Omikron-Welle und jetzt eben noch eine zweite dazu. Und die hat am Ende dann unsere Messe auch den Gar ausgemacht.
Warum? Was war das letztlich, was Sie geglaubt haben, nicht mehr beherrschen zu können dann, wenn die Messe stattfindet?
Also man muss die Verlage dazu befragen. Und die Verlage haben bei unserem Signal am 1. Februar, das Messegelände ist offen, ihr Commitment eben in weiten Teilen zurückgezogen. Und zwar mit der Begründung, volatile Pandemielage. Wir haben große Personalausfälle, größere als wir sie prognostiziert haben. Viele Leute sind in Quarantäne, viele Leute sind krank. Wir kriegen die Messevorbereitungen nicht finalisiert und wir haben dann doch Bedenken auf März. Wir können die Lage nicht genau einschätzen, was im März wirklich sein wird und wir wollen nicht nach Leipzig kommen.
Das heißt, abgesagt haben die Messe eigentlich die Verlage?
Naja, letztendlich ist unsere Aufgabe, hier einen Branchenüberblick zu geben und ein Branchenfest zu organisieren. Und wenn das am Ende von den Teilnehmern verunmöglicht wird, dann kann es nicht stattfinden. Klar, die Absagen vieler Verlage, übrigens eben nicht nur Konzernverlage, sondern das ist querfeldbeet durch die Messe. Die Einschätzungen waren so bunt, wie sie in der Gesellschaft im Moment zur Corona-Pandemie und den Aussichten in den nächsten Wochen gestellt werden. So war es auch bei der Buchmesse und das hat dann am Ende zu einer unsicheren Lage geführt, die es uns jetzt nicht mehr möglich machen, hier eine sinnvolle Buchmesse zu organisieren.
Also Sie sprechen die unterschiedlichen Verlage an. Tatsächlich hat man in den vergangenen Tagen schon so ein bisschen Gegrummel gehört, gerade bei den kleineren Verlagen, für die die Messe natürlich viel wichtiger ist als für die großen Verlage, die andere Wege auch noch haben, Leserinnen oder Leser oder potenzielle zu erreichen. Verstehen Sie, dass es da Unmut gibt, dass die kleinen Verlage sich jetzt so ein bisschen in Nachteil sehen?
Ich sag mal so, wir haben diese Zerrissenheit, die es in der Gesellschaft gibt, eben auch in der Branche. Und es ist nicht so nach dem Motto, die Großen sind weg und jetzt haben die Kleinen alle einen Rochus, sondern es geht querfeldbeet in der Einschätzung, ob man diese Messe glaubt, managen zu können oder nicht. Das habe ich zur Kenntnis zu nehmen. Ich muss das nicht toll finden, aber es beeinflusst
das heißt
meine
aber,
Arbeit.
Sie hätten gerne die Messe stattfinden lassen.
Ja, selbstverständlich. Wir haben ja auch den Verlagen am 1. Februar gesagt, das Messegelände ist offen. Wir stehen dazu. Wir werden die Messe nicht absagen. Wir glauben, dass wir das mit den Konzepten, die wir hier anbieten können, hinbekommen. Und natürlich auch mit den Projektionen, die für Sachsen hier gestellt waren. Weiteres kam dann, gelinde gesagt, auch aus der Branche zu sagen, wir schätzen es anders ein. In unseren Bundesländern ist die Situation eine andere. Wir sind auf den Schutz unserer Mitarbeiter natürlich bedacht, so wie wir in Leipzig ebenfalls. Und wir kriegen die Mannschaften nicht zusammen und wir kriegen die Vorbereitung nicht gestemmt. Wir können diese Messe nicht durchführen.
Was heißt das für Leipzig-Liest?
Das heißt für Leipzig-Liest, dass das nicht stattfinden kann, weil Leipzig-Liest eine Verlängerung der Messe ist. Das heißt, die Organisation beginnt auf der Messe und setzt sich dann in der Stadt fort. Und ein Leipzig-Liest-Festival ohne Messe ist aus unserer Sicht nicht durchführbar.
Die Frankfurter Buchmesse, die ist durch die Pandemie in ziemliche finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Die Gesellschafter haben das gerade nochmal jetzt mit unserer Absage bekräftigt. Stadt Leipzig und Freistaat Sachsen stehen voll hinter der Buchmesse und haben uns versichert, dass alles getan wird und alle Mittel auch zur Verfügung stehen, dass wir weitermachen können und dass wir in 2023 eine Buchmesse hier wieder organisieren können.
Das heißt, dass sich die Zeiten da vielleicht ändern und die Verlage auf andere Dinge setzen als auf große Messen, die sehen Sie im Augenblick nicht?
Natürlich gibt es auch am Markt Veränderungen, aber die übergroße Mehrheit der Verlage hat uns bis vorige Woche sehr zugesprochen und gesagt, wir machen das gemeinsam, wir brauchen das und wir sehen auch, dass das, was ihr tut, für uns richtig und wichtig ist. Das gilt nie für 100%, aber das gilt für eine hinreichende Größe. Und wir werden mit allen Verlagen jetzt ins Gespräch gehen und schauen, wie wir die Leipziger Buchmesse als Publikumsmesse weiterentwickeln. Wir müssen uns jetzt erstmal mental aus diesem Tal wieder rausarbeiten, aber ich bin da guten Mutes, dass die Leipziger Buchmesse eine Zukunft hat, dass sie durchfinanziert ist und dass sie vor allen Dingen weiter Zuspruch in der Branche findet.
Der Direktor der Buchmesse Leipzig, Oliver Zille, über die Absage der Messe und die Zukunftsaussichten. Die Berlinale findet statt und beginnt heute. Und das ist das erste Thema in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn. Eröffnet hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Was hat sie denn gesagt?
Die Berlinale ist ein Zeichen der Ermutigung, der Hoffnung und der Stärkung unserer Demokratie weit über die Grenzen Berlins hinaus. Also es gibt Rückendeckung von der Kulturstaatsministerin, auch dafür, dass die Berlinale in Präsenz stattfindet, unter strengen Sicherheitsvorkehrungen für die Gesundheit allerdings. Zum Beispiel findet sie ja nur 6 statt 10 Tage statt. Es gilt 2G+ und eine zusätzliche Maskenpflicht. Und die Plätze in den Kinos sind auch nur zu 50% belegt und es laufen weniger Filme in mehr Kinos. Wir berichten in den nächsten Tagen täglich von der Berlinale hier bei Kultur heute. Morgen früh läuft aber auch schon in den Informationen am Morgen ein Gespräch mit der Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek. Eine mutige und kluge Stimme, so hat Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Schriftsteller Gerhard Roth gewürdigt. Roth starb am Dienstagabend in seiner Heimatstadt Graz im Alter von 79 Jahren. Er war zu Lebzeiten vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem österreichischen Staatspreis. Berühmt wurde der Autor vor allem durch seinen 7-teiligen Zyklus Die Archive des Schweigens. In seinen Werken interessierte Roth stets auch das Abgründige, so Literaturkritiker Klaus Kastberger.
Denn Gerhard Roth hat der tiefe, der durchdringende Blick auf unsere Welt interessiert. Und die Unterwelt und der Orkus war für ihn nicht etwas anderes, sondern hat notwendigerweise zu dieser Welt dazugehört. Also Gerhard Roth hatte im Laufe seiner literarischen Karriere, die ja ein andauerndes Schreiben war, diesen Blick geschult und er hat immer wieder neue Möglichkeiten und neue Formen gefunden, hinter die unmittelbare Wirklichkeit literarisch zu sehen.
Klaus Kastberger im Büchermarkt. Und die Serpentine Gallery in London entfernte schon den Namen von ihrer Fassade und nun fügt sich auch die Tate ein in die Reihe der Institutionen, die den Namen der Milliardärsfamilie Sackler von ihren Gebäuden tilgen lässt. An 5 Orten in der Tate Britain und der Tate Modern soll der Name Sackler verschwinden, unter anderem in 2 Galerien. Die Familie hat einen Großteil ihres Wohlstandes mit einem Schmerzmittel gemacht, das Millionen US-Amerikaner abhängig gemacht haben soll.
Die Impfpflicht und die Ukraine gleich Themen in den Informationen am Abend. Ich bin Jörg Biesler, guten Abend.